Heute ist Freitag, der 24.01. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über den Messerangriff in Aschaffenburg, über Merz als Trump 2.0. Danach geht es um Kritik an Trump selbst und welches Gesetz er höchstwahrscheinlich unterzeichnen wird. Zuletzt da gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten heute in Aschaffenburg. Dort hatte ein 28-Jähriger am Mittwochnachmittag im Innenstadtpark Schöntal mit einem Küchenmesser eine Kindergartengruppe angegriffen. Dabei sind ein 2-jähriges Kind marokkanischer Herkunft und ein 41-jähriger Mann, der sich gegen den Angreifer versucht hat zu stellen, gestorben. Innenminister Joachim Herrmann hat betont, dass das mutige Einschreiten, Zitat, weitere Kinder vor dem Tod bewahrt habe. 3 weitere Menschen wurden verletzt, sind aber laut der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach außer Lebensgefahr. Ja, nach dem Angriff war die Polizei schnell vor Ort und hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Über den möglichen Täter ist bisher nur wenig bekannt. Er soll eine afghanische Staatsangehörigkeit besitzen und in einer Asylunterkunft in der Nähe gewohnt haben. Zudem sei er im November 2022 nach Deutschland eingereist, hat aber vor 1,5 Monaten schriftlich angekündigt, freiwillig ausreisen zu wollen. Und daraufhin wurde dann auch sein Asylverfahren abgeschlossen. Und laut Information der dpa ist er 3-mal durch Gewalttaten aufgefallen und er war in psychiatrischer Behandlung. Der bayerische Innenminister hat zudem erklärt, dass im Moment die Mutmaßung sehr stark in die Richtung seiner psychischen Erkrankung gehe. Dazu wurden auch entsprechende Medikamente in seiner Unterkunft gefunden. Weitere Informationen dazu müssen allerdings noch in den nächsten Tagen genau geklärt werden. Natürlich hat auch die Politik auf den Messerangriff reagiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin, und den Chefs der Sicherheitsbehörden im Kanzleramt getroffen und danach auf X geschrieben, dass diese Tat eine, Zitat, unfassbare Terrortat war. Der schrieb weiter: Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden. Da ist falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht. Die Behörden müssen mit Hochdruck aufklären, warum der Täter überhaupt noch in Deutschland war. Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen sofort Konsequenzen folgen. Es reicht nicht zu reden. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, jetzt geht sogar der Kanzler und fischt am rechten Rand. Robert Habeck hat von einem fürchterlichen Mordanschlag gesprochen und Betroffenen und ihren Familien alle Kraft der Welt ausgesprochen. Nicht nur Olaf Scholz hat in dieses Horn geblasen, wie man ja so schön sagt, hat von einer Terrortat gesprochen, die ja anscheinend keinen politischen Hintergrund hat. Und das macht dann doch etwas sprachlos. Aber nicht nur er war es, sondern auch Friedrich Merz. Ich habe mich heute gefragt, wer Merz wohl werden will, wenn er mal groß ist. Tja, ich weiß es nicht, aber gerade sieht so aus, als würde sich Trump zum Vorbild nehmen. Ihr wisst ja, Trump hat Anfang der Woche so viele Dekrete unterschrieben und damit Grenzkontrollen, 2 Geschlechter, Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen befohlen. Und nicht nur alles, weil er denkt, sie könnte wie Trump sein. Die hat diese Woche nämlich auch auf Twitter geschrieben, dass sie auch sofort solche Dekrete unterschreiben würde, wenn sie Kanzlerin wäre. Geht natürlich nicht, sowas ist in Deutschland nicht möglich. Wir haben eine Richtlinienkompetenz, die sowas unterbindet. Aber Merz denkt jetzt anscheinend auch, dass er das machen möchte, denn er hat gesagt, am ersten Tag als Kanzler würde er mit seiner Richtlinienkompetenz das Bundesinnenministerium anweisen wollen, alle Staatsgrenzen zu allen Nachbarländern dauerhaft zu kontrollieren und ein faktisches Einreiseverbot für alle ohne gültige Einreisepapiere einführen. Ja, ob die Personen dann einen Schutzanspruch haben, also hier Asyl beantragen wollen oder nicht, keiner soll hier mehr reinkommen, Asyl soll keine Rolle mehr spielen. Wir gehen mal in die Fakten rein. Erstens, Merz kann keine Minister anweisen und vorm ersten Tag als Kanzler, da gibt es auch noch Koalitionsverhandlungen, da hätte er, wenn er Kanzler werden würde, einiges zu tun, bevor er überhaupt was umsetzen kann. Dann verstößt sein Vorschlag zweitens gegen EU-Richtlinien und auch der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass man Menschen an der Grenze nicht einfach abweisen darf, ohne ihren Fall individuell zu prüfen. Aber er meint natürlich, man müsse deutsches Recht, das er da noch einführen will, eben irgendwie vorlassen. Ja, und drittens, mit der Richtlinienkompetenz kann er Gesetze nur konkretisieren und keine neue erfinden oder dann auch noch welche abschaffen. Aber wer seinen Weg nicht mitgeht, sagt er, das wäre ihm egal, er würde hart durchgreifen und keine Kompromisse eingehen. Wisst ihr, das Spiel ist so durchschaubar. Die Forderungen sind alle nicht neu und diese, Zitat, Härte kommt immer wieder, wenn es eine furchtbare Tat gab, so wie eben jetzt in Aschaffenburg. Nur was macht Merz da eigentlich? Er fordert Regelungen, die gegen Menschenrecht und europäisches Recht verstoßen, spielt sich als Trump 2.0 auf und denkt, damit könnte er Menschen für sich gewinnen. Nach dem Motto, endlich einer, der durchgreift. Ja, nur am Ende spielt er damit ja der AfD in die Karten. Die sagt, der hat ja wohl von uns abgeschrieben. Ja, ich meine, Merz hat ja auch fast genau das gemacht, wenn wir nochmal daran denken, was Weidel diese Woche gefordert hat. Merkt das keiner gerade? Es passiert auf dem Rücken der Opfer. Wie fühlen sich wohl die Eltern des getöteten marokkanischen Kindes? Die einzige Forderung, die Merz ehrlicherweise hätte stellen können, ist, wie wir mit psychisch Kranken besser umgehen können. Er müsste sich die Meinung von Expertinnen dazu einholen. Ich frage mich wirklich, ob man nicht an seiner Kompetenz jetzt zweifeln sollte. Er spielt das Trump-Playbook und wir schauen ihm alle dabei zu.
Werbung.
Ich möchte euch heute von etwas erzählen, das ich wirklich in meinen Alltag integriert habe, und zwar Haka. Das hat bei mir ehrlicherweise angefangen, als ich von Reinigungsmitteln, bei denen ich einfach nicht wusste, was da so drin ist, so ein bisschen die Nase voll hatte. Ständig hatte ich das Gefühl, entweder nehme ich was, das stark ist, aber Haut und Umwelt belastet, oder etwas, das irgendwie nicht so richtig sauber macht. Ja, und dann habe ich Haka ausprobiert und da war ich irgendwie total überzeugt. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was von erzählen, denn ich habe euch ein paar meiner Lieblingsprodukte heute mitgebracht, die ich euch vorstellen darf. Einmal ist das die Neutralseife. Die benutze ich einfach für alles, zum Putzen in der Küche, fürs Bad, sogar für Flecken in der Wäsche. Und das Beste ist, sie ist super ergiebig. Ein kleiner Tropfen reicht da völlig aus und es ist einfach auch richtig schön. Ich muss mir einfach gar keine Sorgen machen, dass danach auf den Oberflächen irgendetwas in der Luft bleibt. Und dann gibt's noch das Wollwaschmittel, das ich für kuschelige Pullover zum Beispiel total gerne benutze. Da sind die Fasern danach irgendwie gar nicht hart oder rau, so wie ich das vielleicht von anderen Waschmitteln kenne. Es bleibt einfach alles weich und duftig. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Lieblingsprodukt. Das ist die Handcreme, und zwar die Euterpflege. Die zieht total schnell ein, fettet nicht und meine Haut fühlt sich danach wieder total angenehm an. Die habe ich immer in meiner Handtasche dabei und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Das sind alles Produkte, die nicht einfach nur gut funktionieren, sondern bei denen ich mich auch wirklich gut fühle, sie zu benutzen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, vielleicht sucht ihr sowas auch nochmal und diese Produkte ausprobieren wollt, ja, die in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität überzeugen, dann schaut euch Haka doch mal an. Über meinen Link haka.com/discount/informantin15 bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment und auch auf bereits reduzierte Produkte. Der Rabatt, der wird automatisch hinterlegt, ihr müsst also gar nichts machen. Ihr könnt den Link einfach aus den Shownotes kopieren oder anklicken und der ist gültig bis zum 31.03.2025. Bestellt euch doch mal die Neutralseife oder die Handcreme, die Euterpflege. Ihr werdet es lieben, ich verspreche es euch. Ihr findet wie immer den Link und alle Infos in den Shownotes. Viel Spaß mit HK.
Werbung Ende.
Weiter geht's in die USA. Zu dem Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben, den neuen Präsidenten Donald Trump. Normalerweise sind Predigten nicht darauf ausgelegt, dass sie in kurzer Zeit viral gehen. Anders sieht's ja doch bei der Rede von Bischöfin Marian Edgar Buddha aus. Sie hat nämlich eine Predigt gehalten, bei der Trump zuhören musste, im Publikum saß. Ja, und da hat sie deutliche Kritik an Trumps Politik geäußert. Sie hat sich direkt an ihn gewendet, denn er war ja direkt vor ihr in der Messe. Das war ein Besuch eines Gottesdienstes in der National Cathedral in Washington. Und das ist auch eine langjährige Tradition. Da geht man als US-Präsident einen Tag nach der Amtseinführung hin. Und in diese Predigt, da hören wir jetzt mal rein.
Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples.
Ihr habt's gehört. Buddha appellierte an Trump, Mitgefühl für die Menschen in den USA zu zeigen, die in dieser Zeit voller Angst leben. Sie hat ihm ins Gewissen gesprochen, indem sie betont hat, dass schwule, lesbische und transgeschlechtliche Kinder aus Familien unterschiedlicher politischer Hintergründe um ihre Sicherheit bangen. Gleichzeitig hat sie dann auch deutlich gemacht, dass Migrantinnen zwar möglicherweise keine StaatsbürgerInnen seien oder nicht die richtigen Papiere besäßen, aber die überwältigende Mehrheit von ihnen keine Kriminellen seien und auch Steuern zahlen würden. Trump, der war von all dem nicht so begeistert und hat anschließend auf seiner Plattform Truth Social gepostet, dass die sogenannte Bischöfin eine radikale linke Trump-Hasserin sei, die vergessen habe, wie viele illegale Migrantinnen aus Gefängnissen oder psychischen Einrichtungen kommen und Menschen umgebracht hätten. Und dazu hat er noch geschrieben, dass die, Zitat, Budde und die Kirche ihm eine Entschuldigung schulden. Und weil es Trump ja schon immer schwer gefallen ist, sachlich zu bleiben, musste er noch ergänzen, wie langweilig der Gottesdienst gewesen wäre. Und Buddha hat bereits im Magazin Time deutlich gemacht, dass sie sich nicht entschuldigen werde, auch wenn sie ihn nicht als Feind betrachte. Dazu hat sie gesagt, Zitat, ich glaube, wir können uns respektvoll widersprechen und unsere Ideen äußern und weiterhin für die Überzeugung eintreten, die uns gegeben wurden, ohne zu Gewalt in der Sprache zu greifen. Ja, bereits 2020 hatte sich Buddha kritisch zu Trump geäußert. Damals wurde die St. John's Kirche während den Black Lives Matter Protesten, also den Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt, leicht beschädigt. Und ehrenamtliche Laien und Geistliche haben zu der Zeit Demonstranten auf dem Kirchhof betreut, als es zu teilweise gewalttätigen Protesten kam und es sogar kurzzeitig im Keller der Kirche gebrannt hatte. Buddha kritisierte dabei die PR-Aktion von Trump, der sich vor der Kirche mit einer Bibel in der Hand fotografieren gelassen hat, nachdem ihm Polizistinnen mit Tränengas und Gummigeschossen den Weg zur Kirche freigeräumt hatten. Sie hat dazu gesagt, dass Trump, Zitat, das heilige Symbol instrumentalisieren würde und Positionen vertrete, die im Widerspruch zur Bibel stehen würden. Das sind wahrscheinlich die wahrsten Worte diese Woche. Ja, doch nicht nur diese Predigt hat für Gesprächsstoff gesorgt. Erst ein paar Tage im Amt hat Trump sehr wahrscheinlich sein erstes Gesetz für eine striktere US-Einwanderungspolitik unterschrieben und er stellt eine Zäsur dar. Dabei geht es um den sogenannten Laken-Riley Act, benannt nach einer Studentin, die 2024 im Bundesstaat Georgia ermordet wurde. Täter war ein illegaler Migrant aus Venezuela, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Trump hat den Fall bereits im Wahlkampf als Thema aufgenommen, in dem Migrationspolitik sowieso schon eines der wichtigsten Themen ja dargestellt hat. Mit dem Laken-Riley Act sind Bundesbehörden nun dazu verpflichtet, auch bei geringfügigen Vergehen wie etwa Ladendiebstahl Betroffene in Einwanderungshaftzentren festzuhalten. Ja, vor diesem Gesetz war das alles nur bei schweren Taten möglich und von diesen Einwanderungshaftzentren sollen die Betroffenen dann so schnell wie es geht abgeschoben werden können. Die einzige Ausnahme besteht nur dann, wenn es rechtliche Hindernisse gäbe. Und dabei ist auch wichtig zu erwähnen, dass es keinen Nachweis über die tatsächliche Schuld wegen des Deliktes braucht, sondern ein Verdachtsmoment schon ausreicht. Ja, und Betroffene haben auch kein Recht auf eine Anhörung, eine Freilassung gegen Kaution oder eine Prüfung, ob sie wirklich ein Sicherheitsrisiko darstellen. Am Montag hat der Senat bereits über das Gesetz abgestimmt und jetzt mit 263 zu 156 auch im Repräsentantenhaus, auch 46 Demokraten haben ehrlicherweise für dieses Gesetz gestimmt. Ich glaube, wir werden weiter über Donald Trump reden und anscheinend auch sehr viel weiter über Migration. Aber lasst euch nicht hinters Licht führen. Aber lasst euch bei diesem Thema bitte nicht hinters Licht führen. Zuletzt noch die Good News. Als erstes Land in Südostasien ist es in Thailand seit gestern gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt zu heiraten. In Asien ist es nach Nepal und Taiwan das dritte Land. Am Donnerstag haben bereits zahlreiche Paare geheiratet und das Ziel bestand darin, 1448 Hochzeitsregistrierungen zu erreichen. Die Zahl, ja, die auf den Abschnitt im Zivilgesetzbuch verweist, in dem die Begriffe Ehemann und Ehefrau durch Ehepartner ersetzt wurden. Wenn das mal keine guten Nachrichten sind. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke. Ich verspreche euch, es wird auch nächste Woche viel passieren. Denn irgendwas passiert mit Sicherheit immer.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.